Herr, wir loben dich für dein Wort in dieser ganzen Zeit, Herr.
Amen.
Ja, Herr, wir demütigen uns auch heute Morgen vor dir, Herr.
Amen.
Wir haben Hunger und Durst nach dir, nach deiner Gerechtigkeit. Ja, Herr Jesus, wir brauchen dich so sehr, Herr. Wir brauchen mehr von dir.
Amen.
Herr, wir beten, dass du in allen Heiligen zunimmst und wächst auch in dieser Zeit, Herr. Auch heute Morgen schreibe dein Wort, Herr. Schreibe es auf fleischerne Tafel in unsere Herzen. Amen. Und mache, dass wir darin wohnen und wandeln, Herr.
Amen.
Herr, mache uns zu einem Volk, das deinen Willen erfüllt.
Amen.
Amen. Halleluja. Lob den Herrn. Ja, heute Morgen kommen wir zu Maleachi Kapitel 3. Und zwar die Verse 1 bis 6. Und dort ist die Überschrift Weissagungen über das plötzliche Kommen des Herrn. Lass uns mal nur den Vers 1 erstmal zusammen lesen. Maleachi 3, Vers 1, alle zusammen.
Amen.
Siehe, ich sende meinen Boten,
vor mir Herr den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Amen. Lobe den Herrn. Siehe, er kommt. Amen. Ja, jetzt in Maleachi Kapitel 3 redet Gott über das Kommen des Herrn. So wunderbar, ja. Amen. Daher reden wir auch heute Morgen über das Kommen des Herrn. Und das ist auch klar, denn Maleachi ist ja das letzte Buch, bevor der Herr zum ersten Mal gekommen ist. Das ist das Sprechen Gottes einige hundert Jahre, bevor der Messias gekommen ist, auf den sie alle gewartet haben. Deswegen heißt es hier auch, es wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht. Die Juden haben wirklich auf den Messias gewartet. Sie haben ihn gesucht. Und die ganze Heilige Schrift, die ganzen Schriften des Alten Bundes haben so viel vom Kommen des Messias geredet. Es gibt so viele Verheißungen über das erste Kommen des Herrn. Und er wird hier genannt, der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Ja, vor allem die gottesfürchtigen Juden, sie haben wirklich diesen Messias begehrt. Haben ihn gesucht, begehrt und auf ihn gewartet. Und er wird hier genannt, der Bote des Bundes. Ja, der Herr war wirklich der Bote des neuen Bundes. Mit dem Herrn ist der neue Bund gekommen. Und das war wirklich etwas Großes, Besonderes und Einschneidendes im ganzen Universum. Und das war sein erstes Kommen, ja. Und dieses erste Kommen, das hat einen Wegbereiter gebraucht. Der Bote des Bundes hier in der dritten Zeile hier, in dem Text, in der Gliederung, das redet vom Herrn selbst. Er ist der Bote des Bundes. Aber der Bote, Dankeschön, der Bote in der ersten Zeile, wo er sagt, siehe, ich sende meinen Boten, das ist ein anderer. Es redet von Johannes dem Täufer, nämlich dem Boten, den Gott vor dem Herrn Jesus hergesandt hat. Und das ist schön zu sehen hier in Maleachi am Anfang von Kapitel 3, redet Gott von diesem Wegbereiter. Und es brauchte einen Wegbereiter. Der Herr kann nicht einfach so kommen, aus dem Nichts sozusagen. Ja, er braucht einen Wegbereiter. Und bei seinem ersten Kommen brauchte er einen Johannes den Täufer. Nun fragen wir vielleicht, ja, warum braucht der Herr einen Wegbereiter? Es gab doch schon so viele Verheißungen über ihn. Es ist doch schon so viel geschrieben worden über sein Kommen. Warum braucht der Herr einen Wegbereiter? Die Antwort lesen wir im letzten Vers von Maleachi. Dort werden wir zwar noch hinkommen, aber wir können es jetzt schon mal lesen. Maleachi 3, angefangen ab Vers 23 und dann Vers 24. Dort steht, warum Gott einen Wegbereiter senden musste, schon vor dem ersten Kommen des Herrn. Dort steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und jetzt wozu? Er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das ist der Grund, warum es einen Wegbereiter braucht. Damit der Herr bei seinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Und wenn wir jetzt vor dem Hintergrund der ersten zwei Kapitel von Maleachi sehen, in was für einem Zustand Gottes Volk war, und wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, ein paar hundert Jahre später ist der Zustand nicht besser geworden. Vielleicht sogar noch schlimmer. Dann verstehen wir, warum Gott einen Wegbereiter braucht. Das Volk war in einem erbärmlichen Zustand, vor allem, weil seine Führer, die Pharisäer, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, weil sie in einem erbärmlichen Zustand waren. Sie sind wirklich gefallen. Ja? Alles, was wir in den ersten zwei Kapiteln hier gelesen und gesehen haben, das war noch mehr zur Reife gekommen sozusagen. Der Abfall ist noch mehr herausgekommen zur Zeit, als der Herr gekommen ist. Wenn wir die Evangelien lesen, sind wir erschrocken zu sehen, wie verdorben sie waren. Sie haben den Herrn von Anfang an verfolgt. Und wenn man die Evangelien liest, manchmal ist es wirklich anstrengend, weil in jedem Kapitel kommen sie wieder und machen dem Herrn neue Probleme und versuchen ihn zu fangen, versuchen ihn zu Fall zu bringen. Und es ist wirklich verrückt, weil das war der Messias, der kommen sollte. Man sollte meinen, gerade sie, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, diese ganzen religiösen Führer, sie sollten jubeln und jauchzen. Endlich ist der Messias da. Endlich kommt der neue Bund. Die Erlösung kommt für das ganze Volk. Und stattdessen, was sehen wir? Das Gegenteil. Sie waren voller Neid, voller Eifersucht, haben nur ihre Position gesehen, die sie nicht verlieren wollten. Und waren so voller Hass und Bosheit gegen den Messias. Und das muss uns einfach zeigen, wie schrecklich und verdorben der Zustand von Gottes Volk war. Und damit Gott nicht alle schlagen muss und alle richten muss, schickt er einen Wegbereiter. Damit das Volk, bevor der Messias kommt, vorbereitet wird. Lass uns mal dazu lesen. Lukas 1, Vers 16 und 17. Das ist auch sehr gut zu sehen über diesen Wegbereiter. Lukas 1, 16 und 17. In diesem Kapitel hier in Lukas 1 ist Johannes der Täufer geboren worden. Und hier steht, ich lese aus der Schlachterübersetzung, Vers 16. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Amen. Zurückführen. Warum? Weil sie waren weit weg von Gott gekommen. Das Volk Israel war so weit entfernt von ihrem Gott, zur Zeit des ersten Kommens des Herrn, dass es einen Wegbereiter brauchte, um sie zurückzuführen. Wie hier steht, zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückzuführen. Und dann steht in Vers 17, und er wird vor ihm hergehen. Ja, das ist genau, was wir gerade gelesen haben. Maleachi 3, Vers 1 heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Der Wegbereiter, der Vorläufer, der macht nicht irgendwas anderes. Der hat auch kein eigenes Werk, sondern er bereitet genau den Weg des Herrn vor. Damit, wenn der Herr kommt, und wir sehen den Evangelien, kurze Zeit später ist der Herr gekommen, damit der Weg bereit ist, damit der Weg gerade ist und die Menschen schon vorbereitet sind. Ihre Herzen, dass sie schon erweicht sind. Das ist die Funktion des Wegbereiters. Er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, heißt es hier. Ja, und das haben wir gerade in Maleachi 3, letzter Vers gelesen, oder vorletzter Vers, wo er sagte, ich sende euch den Propheten Elia. Ja, Johannes der Täufer war sozusagen der Prophet Elia. Denn er kam im Geist und in der Kraft Elias. Das ist die Erfüllung von diesem Wort in Maleachi 3. Es hat sich hier erfüllt. Und dort steht jetzt noch einmal, so ähnlich wie in Maleachi 3 am Ende steht hier, um die Herzen der Väter umzuwenden. Es gefällt mir so, dieses Wort, umzuwenden. Die Herzen müssen wirklich umgewendet werden. Das heißt, es braucht eine Buße. Um die Herzen umzuwenden der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten. Amen. Und jetzt kommt was sehr Wichtiges, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und das müssen wir wirklich sehen, das ist die Hauptaufgabe und Funktion des Wegbereiters. Das Volk zuzurüsten, vorzubereiten für das Kommen des Herrn. Und wenn wir den Dienst von Johannes dem Täufer anschauen, dann sehen wir, das hat er wirklich gemacht, ja. Er hat eine Taufe der Buße gepredigt. Er hat den Menschen gesagt, tut Buße. Er hat genau das gemacht, was hier steht. Seine Botschaft und sein Werk, sein Dienst war, die Herzen der Menschen umzuwenden. Er hat ihnen wirklich gesagt, kehrt um. Und er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Ja, wie soll jemand umkehren, wenn man ihm nicht die Wahrheit sagt? Wenn es keinen Wegbereiter gibt, der den Menschen auch die Wahrheit sagt über ihren Zustand, wie verdorben er ist, wie sollen die Herzen umgedreht werden? Ja, wenn jemand dir einfach nur sagt, wie toll du bist, dann wendet sich nichts um. Dann wird die Nase nur noch höher. Aber wenn wir die Wahrheit hören über unseren Zustand und der Herr Gnade schenkt, dann gibt es eine Buße. Und lob den Herrn wirklich. Durch Johannes den Täufer haben viele Menschen damals Buße getan. Viele sind zu ihm gekommen, haben sich taufen lassen und haben wirklich ihr Herz umgewendet. Und dann mit Sicherheit, als dann der Herr Jesus kam, kurze Zeit später, hat er einige vorgefunden, die bereit waren. Und das ist für uns heute Morgen wichtig, das ist aber nicht nur beim ersten Kommen des Herrn so. Das muss auch beim zweiten Kommen des Herrn so sein. Gott braucht auch jetzt in unserer Zeit vor dem zweiten Kommen des Herrn einen Wegbereiter. Nur jetzt ist es nicht ein Einzelner, ein Johannes der Täufer. Jetzt ist es eine ganze Priesterschaft. Jetzt sind es die Söhne Levis. Warum? Weil wir in Maleachi 2 gelesen haben. Ich möchte nochmal daran erinnern. In Maleachi 2, Vers 6 haben wir gelesen. Über den Wegbereiter in der heutigen Zeit. Dort steht, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. Und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Und dann sagt er, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Amen. Und das zeigt uns, die Priester, die Söhne Levis, wir heute, wir sollen ein Wegbereiter sein für den Herrn. Dass viele zur Umkehr gebracht werden von der Missetat. Und wir leben heute wirklich in einer ähnlichen Zeit. Der Zustand von Gottes Volk ist heute auch sehr verdorben und sehr gefallen. Wir haben schon darüber geredet die letzten Tage. Und auch heute möchte der Herr und kann der Herr nicht einfach kommen. Er kann nicht einfach kommen ohne einen Wegbereiter. Und mögen wir das im Herzen haben, dass wir heute die Wegbereiter für den Herrn sind. Einerseits als Einzelne, aber noch viel mehr wir alle zusammen, als der Leuchter des Herrn, der scheint in der Finsternis. Ja, wie wir gerade gesungen haben, wir sind ein Leuchter. Der Leuchter hat die Aufgabe zu scheinen in der Finsternis. Nicht um sich selbst die Herrlichkeit zu geben, sondern um den Weg zu weisen hin auf den Herrn. Wie Johannes der Täufer. Es war nicht seine Aufgabe, sich selbst groß zu machen oder sich selbst die Herrlichkeit zu geben, sondern auf den Herrn hinzuweisen. Und so ist auch bei uns heute. Wir sollen uns nicht selbst groß machen oder etwas sein wollen, sondern wir sollen einfach den Wunsch im Herzen haben, zu scheinen. Den Weg des Herrn zu bereiten, jetzt vor seinem zweiten Kommen, es ist genauso nötig und vielleicht noch nötiger, ja, dass der Weg des Herrn bereitet wird. Damit, wenn der Herr bald kommt, und er kommt bald, damit auch er heute wie damals ein zugerüstetes Volk vorfindet. Das heißt nicht, dass alle Menschen bereit sind, mit Sicherheit nicht. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, es war trotzdem nur eine Minderheit, die wirklich bereit war. Aber immerhin war es eine Minderheit, ja. Ich glaube, ohne den Vorläufer gibt es wirklich fast niemanden. Okay, es gab ein paar Einzelne, von denen uns die Schrift berichtet. Ein Simeon, eine Hanna. Aber das waren ein paar Einzelne. Aber Gott möchte wenigstens einen Überrest haben. Auch heute unter seinem Volk möchte Gott einen Überrest haben, der bereit ist, wenn er kommt. Und dafür braucht es einen Wegbereiter. Und deswegen lasst uns nicht nur im Herzen haben, dass wir bereit sind. Ja, manchmal hat man genug Mühe damit, dass man sich selber vorbereitet auf das Kommen des Herrn. Aber lasst uns auch lernen, im Herzen zu haben. Wir sind ein Wegbereiter für die anderen. Wir sollen nicht nur an uns selbst denken. Hoffentlich werde ich bereit und schaff's gerade so ins Reich. Nein, wir sollen viel mehr im Herzen haben. Herr, reinige uns, läutere uns, dass wir noch vielen anderen den Weg zeigen können. Dass durch uns, nicht weil wir etwas wären, nicht weil wir toll wären oder weil wir irgendwer wären, sondern einfach, weil der Herr in uns wirken kann, dass durch uns noch viele zur Umkehr gebracht werden. Wäre das nicht wunderbar? Es wäre so wunderbar, ja? Wenn der Herr jetzt in dieser letzten Zeit noch viele zur Umkehr bringen könnte. Dieses Zeitalter ist so verdorben. Und die Menschen brauchen wirklich diese Nachricht über das Kommen des Herrn, dass sie umkehren müssen. Und deswegen ist so ermutigend in Malachi 3, Vers 1 am Ende. Das hat so sehr zu mir gesprochen, diese drei Worte, siehe, er kommt. Amen. Amen. Ja, so viele sitzen hier mit Pullis und T-Shirts. Jesus kommt bald. Hoffentlich ist es auch so tief in unser Herz geschrieben. Ja. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, sollen wir denken, lob den Herrn, siehe, er kommt. Er kommt bald. Es gibt so viel schlechte Nachrichten heute, ja. Wenn du heute Nachrichten schaust, es gibt nur schlechte Nachrichten. Aber es gibt so eine gute Nachricht für uns. Siehe, er kommt. Lasst uns lieber mit dieser Nachricht beschäftigen, als mit vielen schlechten Nachrichten dieser Welt. Oh, wir haben den Menschen so eine gute Nachricht zu bringen. Der Herr kommt und es gibt heute noch Gelegenheit zur Buße. Das ist wirklich die gute Nachricht. Den Menschen zu zeigen, kehre um und du kannst jetzt noch umkehren. Und wenn du umkehrst, gibt es Errettung, es gibt Leben, es gibt Friede, wie wir gehört haben, der Bund mit Levi. Leben und Friede. Es gibt so viel Gutes, was wir den Menschen zu bringen haben, als der Wegbereiter des Herrn. Deswegen lasst uns dem Herrn sagen, Herr, bilde uns aus, heute in dieser letzten Zeit dein Wegbereiter zu sein. Amen. Und dennoch heißt es hier, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Hier kommt dieses Wort plötzlich. Denn obwohl Johannes der Täufer da war und gepredigt hat, eine Taufe der Buße und die Menschen aufgerufen hat zur Umkehr, hat doch nur einen Überrest gehört. Und das Ergebnis war, dass das erste Kommen des Herrn schon für viele eine Überraschung war. Was eigentlich erstaunlich ist, denn die ganze Schrift hat ja schon davon geredet. Und man konnte es sogar berechnen, wann der Herr kommt. Und an so vielen Verheißungen erkennen. Und doch steht hier sehr deutlich dieses Wort plötzlich. Weil es für viele wirklich plötzlich war. Warum? Warum war es plötzlich für sie? Es war nicht plötzlich für sie, weil es aus heiterem Himmel kam. Völlig unangekündigt, ohne jegliche Vorwarnung. Nein, es gab genug Vorwarnung. Es gab den Vorläufer. Gott hat alles vorbereitet, damit man es erkennen konnte. Aber es war deshalb plötzlich, weil die Menschen nicht vorbereitet waren. Und so ist auch heute beim zweiten Kommen des Herrn. Auch beim zweiten Kommen. Der Herr kommt nicht aus heiterem Himmel plötzlich, ohne Ankündigung, ohne Zeichen. In den letzten Jahren haben wir so viel geredet und der Herr hat so viel geredet zu uns über die Zeichen der Zeit. Und da kommen immer mehr dazu. Wie viel Zeichen der Zeit hat uns Gott allein schon dieses Jahr gegeben? Dieses Jahr sind so viele Dinge geschehen, von denen hätten wir nie geträumt, dass sie geschehen. Dieses Jahr 2021 ist voller Zeichen der Zeit, dass der Herr bald kommt. Also man kann wirklich nicht sagen, dass Gott es nicht angekündigt hätte. Es ist im Wort angekündigt, es ist in der Welt angekündigt, es ist sogar im Himmel angekündigt, sogar am Himmel gibt Gott Zeichen. Und vor allem hat Gott heute einige unter seinem Volk, denen er es ins Herz gegeben hat und die es auch reden. Also ähnlich wie beim ersten Kommen tut Gott wirklich alles, um sein Volk vorzubereiten. So viele Zeichen und Ankündigungen. Und dennoch wird auch beim zweiten Kommen dieses Wort plötzlich für die meisten gelten. Ich lese dazu mal Markus 13, Vers 35. Markus 13, Vers 35. Ja, hier heißt es: So wacht nun, sagt der Herr, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend findet. Hier kommt wieder dieses Wort, plötzlich. Und der Herr zeigt uns hier sehr deutlich, wann ist es plötzlich für mich, wenn ich schlafe? Wenn ich schlafe, ist es für mich plötzlich. Aber für die, die wachen, wird es nicht plötzlich sein. So, das müssen wir sehen, dieses Wort plötzlich hängt von unserem Zustand ab. Es hängt davon ab, ob man wacht oder schläft. Das heißt nicht, dass es ohne jede Ankündigung kommt. Damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend findet. Und deswegen hat der Herr uns so oft gesagt, wacht. So wichtig, dass wir wachen. Es ist wie bei der Gemeinde in Sardes. Ja. Gott hat einen guten Anfang gehabt, aber mit der Zeit ist es dann wieder eingeschlafen und abgestorben. Und das ist immer die Gefahr, ja. Die Zeit ist die größte Prüfung. Jeder von uns hat den guten Anfang, sicherlich, ja. Aber die Gefahr ist, dass man mit der Zeit einschläft. Und wenn man schläft, dann wird das Kommen des Herrn plötzlich sein. Und plötzlich ist nicht gut. Warum ist es nicht gut? Lass uns dazu noch Lukas 21 lesen, Vers 34. Da sehen wir, warum dieses Wort plötzlich nicht positiv ist, in diesem Zusammenhang. Lukas 21, Vers 34. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Ich glaube, unsere Übersetzung sagt, nicht irgendwann beschwert werden. Das ist nämlich das Problem, ja. Vielleicht ist mein Herz heute so frei und leicht. Hier auf der Konferenz, da ist es schwierig, dass das Herz beschwert wird. Aber wie ist es in der kommenden Zeit, ja? Hier steht, dass das Herz nicht irgendwann beschwert wird, ja. Und das ist wirklich die größte Prüfung, ja. Die Zeit. Und dann heißt es hier, durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens, Zion-Übersetzung sagt, durch ein zügelloses Leben, ja, irgendwann lässt man die Zügel los, man ist nicht mehr so entschieden, man übt sich nicht mehr so sehr in Selbstbeherrschung, verliert die Furcht des Herrn mit der Zeit, wird locker und nachlässig. Ja, alle diese Dinge führen dazu, dass das Herz irgendwann beschwert wird. Und der Feind ist listig. Der Feind weiß genau, dass er unser Herz nicht von heute auf morgen komplett runterfahren kann. Aber er weiß, wenn er es lange macht und langsam, dann wird es irgendwann beschwert. Durch ein zügelloses Leben, Trunkenheit und Sorgen des Lebens, ja. Es sind nicht unbedingt sündige Dinge, die unser Herz beschweren. Es sind oft die Dinge des täglichen Lebens. Denn wir leben in der Welt und haben mit vielen Dingen hier zu tun. Und das ist auch richtig so und der Herr hat das auch so vorgesehen. Aber der Feind ist auch da und möchte diese Dinge benutzen. Sorgen des Lebens, um unsere Herzen zu beschweren. Und dann heißt es, und jener Tag plötzlich über euch kommt. Wie ein Fallstrick. Vers 35, wie ein Fallstrick. Deswegen plötzlich ist nicht positiv. Ein Fallstrick, der plötzlich kommt, das ist sicherlich nicht gut. Und hier steht in Vers 35, dieser Tag wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Der Tag wird alle treffen. Und er wird kommen. Nur die entscheidende Frage ist, bin ich bereit? Und sind die Menschen bereit durch den Wegbereiter? Und da müssen wir wirklich dem Herrn unser Herz täglich geben. Zu sagen, Herr, mein Herz soll nicht beschwert werden. Amen. Deshalb, einerseits ist es eine gute Nachricht, siehe, er kommt. Wir sollen uns wirklich freuen und diesen Tag herbeisehnen und jubeln, weil der Herr bald kommt. Aber andererseits sollen wir auch eine gesunde Furcht haben, dass unsere Herzen nicht irgendwann beschwert werden. Vor allem durch Sorgen des Lebens. Ja, jeder von uns, wir müssen noch arbeiten gehen. Wir müssen mit gewissen Dingen umgehen. Man muss sich kümmern um Finanzen zum Beispiel. Aber es ist immer eine Gefahr, dass das das Herz einnimmt. Und deswegen alle Dinge, die wir zu tun haben in diesem Leben, sollen wir lernen, durch den Herrn zu tun. Mit dem Herrn zu tun. Und im Herzen frei davon zu sein. Dass der Tag nicht plötzlich über uns kommt. Ja, aber lasst uns wirklich ermutigt sein, dass der Herr bald kommt. Denn wir haben heute eine einmalige Gelegenheit. Ich lese mal Matthäus 16, Vers 28. Das hat der Herr damals zu den Umstehenden gesagt, aber diesen Vers dürfen wir auch für uns in Anspruch nehmen. Matthäus 16, 28. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier. Vielleicht müssen wir alle aufstehen. Stehen einige hier. Amen, Halleluja. Lob den Herrn. Einige, viele. Amen. Lesen wir es gemeinsam, ja.
Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die hier stehen, sind einige, die den Tod gewiss nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen kommen sehen in seinem Reich.
Halleluja.
Amen. Sollen alle hier.
Amen.
Nicht nur einige, sondern alle.
Amen. Ja.
Die den Tod gewiss nicht schmecken werden.
Amen.
Bis wir den Sohn des Menschen kommen sehen. In seinem Reich.
Halleluja. Halleluja. Amen.
Ich sage euch.
Amen.
Amen.
Wahrlich. Amen.
Ja, Halleluja.
Kommen
Sie
in
deinem Amen. Herr Jesus. Amen. Herr Jesus. Amen.
Kommen Sie.
Ja. Herr, wir beten, dass alle hier den Tod nicht schmecken werden.
Amen.
Bis wir dich kommen sehen in deinem Reich.
Amen.
Amen. Welch eine Hoffnung. Oh, Herr Jesus. Hoffentlich kann der Herr das so sehr in uns hineinschreiben. Wir haben diese einmalige Gelegenheit, dass wir den Tod nicht schmecken sehen, sondern erleben dürfen, dass der Herr kommt und nicht nur erleben, sondern entrückt werden. Das ist das Ziel unseres Lebens, die Entrückung. Lobe den Herrn. Alle unter uns, ja. Amen, auch die schon älter sind. Auch Wilfried, lobt den Herrn. Herr Jesus wird den Tod nicht schmecken. Bis er den Sohn des Menschen kommen sehen wird in seinem Reich.
Amen.
Halleluja. Alle von uns, von den Kleinsten bis zu den Größten. Lobt den Herrn. Und deshalb, weil der Herr so bald kommt, lasst uns jeden Tag nutzen, den wir noch haben. Uns wirklich vorzubereiten auf das Kommen des Herrn. Und das ist, worüber Malachi 3 dann weiter hier redet. Unsere Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Und dass es Vorbereitung braucht, zeigt uns Vers 2. Malachi 3, Vers 2. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Ja. Und das ist die andere Seite, ja. Wie gesagt, einerseits, wir sehnen uns nach diesem Tag und wir freuen uns. Und die, die sich vorbereiten und die, die auf dem Weg der Heiligkeit sind, die dürfen sich auch wirklich freuen. Denn der Herr wird uns ans Ziel bringen, wenn wir auf diesem Weg bleiben. Und dennoch brauchen wir auch die Furcht des Herrn. Wir sehen wirklich im ganzen Buch Maleachi, wie ausgewogen der Herr ist. Wir sehen die Liebe, wir sehen aber auch die Furcht. Und auch hier bei seinem Kommen des Herrn, es braucht Freude in unserem Herzen, Sehnsucht und Liebe, aber auch die Furcht des Herrn. Denn dieses zweite Kommen wird anders sein als das erste Kommen. Beim ersten Kommen ist der Herr demütig und niedrig gekommen, auf einem Esel reitend, um die Erlösung zu vollbringen. Aber beim zweiten Kommen sagt uns hier Malachi 3, Vers 2, wie der Herr kommen wird. Es steht hier, er ist wie das Feuer. Das ist ziemlich anders als beim ersten Kommen. Hier steht nicht nur, er kommt mit Feuer oder er bringt Feuer, er ist wie das Feuer. Und es passt so sehr zu dem, was wir in Offenbarung 1 sehen und auch im Frühjahr in der Konferenz gesehen haben. Dort sehen wir diesen verherrlichten Menschensohn. Und so viel an ihm ist Feuer. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Sein Angesicht leuchtet, wie die Sonne scheint. Seine Füße glühen wie leuchtendes Erz. So viel Feuer an ihm, ja. Er ist wie das Feuer, genau wie hier steht. Und genau wie es hier steht, sehen wir im Buch Offenbarung, wie er als solch ein Christus zu seinen Gemeinden kommt, zu seinen Leuchtern. Wozu? Um sie zurechtzubringen. Der Herr kommt wie das Feuer und wie die Lauge der Wäscher. Wofür? Nicht um zu zerstören, sondern um seine Gemeinde, seine Leuchter. Und wie es jetzt hier in Vers 3 heißt, die Söhne Levis zu reinigen und zu läutern. Und deswegen brauchen wir auch eine Furcht vor diesem Tag seines Kommens und müssen uns wirklich vorbereiten. Diesem Tag darf kein Christ unvorbereitet entgegeneilen. Manchmal, wenn man mit Gläubigen redet, dann ist schön zu sehen, sie haben die Freude, aber manchmal fehlt die Furcht, ja. Ja, weil viele denken, wenn der Herr kommt, ist alles wunderbar. Dann werden wir alle abgeholt, gehen alle in den Himmel und sie denken, es ist dann alles okay und alles Schlimme ist weg. Und das ist leider nicht so und das ist leider nicht, was das Wort Gottes sagt. Denn wenn der Herr kommt, kommt er wie das Feuer. Und er kommt, um sein Volk zuerst mal zu richten. Und das müssen wir als der Vorläufer, als der Wegbereiter des Herrn heute vor seinem zweiten Kommen auch wirklich dem Volk Gottes sagen. Natürlich in Liebe die Wahrheit reden, aber wir müssen es sagen, ja. Ja, weil wenn man es nicht weiß und denkt, der Herr kommt einfach und alles ist okay, dann wird man sich nicht vorbereiten. Das wissen wir selbst bei uns. Und deshalb müssen wir sehen, wie der Herr kommt. Und wir müssen ihn heute schon kennen als den, der wie das Feuer ist. Es ist eine schlechte Nachricht, wenn wir ihn heute so nicht kennen und erst dann so kennenlernen, wenn er schon kommt. Das wäre schlecht. Denn dann ist es nicht mehr so angenehm. Wir müssen den Herrn heute schon kennen. Und deswegen Vers 3 ist so zentral hier in diesem Abschnitt. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Und jetzt heißt es hier, er wird die Söhne Levis reinigen. Amen. Und sie läutern wie das Gold und das Silber. Das zeigt, der Herr möchte vor allem jetzt die Söhne Levis, seinen Überrest, sein Volk, die Priesterschaft reinigen und läutern. Diese Reinigung und Läuterung hier ist nicht eine allgemeine Reinigung, die jeder Gläubige am Anfang erfährt, wenn er sich bekehrt. Das ist auch eine Reinigung. Das ist auch eine Waschung. Aber diese Reinigung hier, das ist eine andere Reinigung. Das hier ist eine tiefe, fortschreitende Reinigung der Söhne Levis. Er sagt hier nicht, ich will mein Volk Israel reinigen. Er redet speziell von den Söhnen Levis. Und wir haben ja gesehen beim Bund mit Levi, das sind ja schon die, die zum Überrest gehören. Das sind ja schon die, die sich auf seine Seite gestellt haben. Wir denken vielleicht, die sind doch schon gut. Sie haben sich doch auf die Seite des Herrn gestellt. Die sind doch schon die Priesterschaft. Aber wir müssen sehen, was der Herr vorhat mit uns. Der Herr möchte uns vollkommen machen. Und deswegen benutzt er dieses Bild hier von Gold und Silber. Ja, Gold im Wort Gottes zeigt letztlich Gott selbst. Denn Gott selbst ist das Kostbarste, was es gibt im Universum. So wie Gold das kostbarste Edelmetall ist, so ist Gott selbst das Kostbarste im Universum. Und es zeigt das Wesen Gottes. Und Silber auf der anderen Seite zeigt die Erlösung, die der Herr vollbracht hat. Und das ist auch so kostbar. Wir sind alle erlöst. Der Herr hat dieses Silber bezahlt. Und wir brauchen heute wirklich Gold und Silber. Und Gott möchte auch so etwas aus uns machen. Ja, ihr kennt ja bestimmt, viele von euch haben das schon gehört, von dem Gold- und Silberschmelzer, der gefragt wird, an welchem Punkt er weiß, dass das Gold und das Silber genug Hitze bekommen hat und ausreichend gereinigt ist. Der Gold- und Silberschmelzer sagt, wenn ich mein Angesicht darin widerspiegeln sehen kann. Und das ist wirklich so, wenn man mal richtig reines Gold und Silber anschaut, man spiegelt sich wirklich darin. Ja. Ich hatte vor kurzem einige Gold- und Silbermünzen in der Hand. Und es ist wirklich so, man spiegelt sich darin. Das ist ein Zeichen von Reinheit. Lob den Herrn. Das heißt, der Herr möchte uns so weit reinigen und läutern, bis man nur noch Christus in uns sehen kann. Ist das nicht wunderbar? Und so ein Wunsch sollen wir auch haben. Herr, reinige mich, bis ich so weit vollkommen bin, dass dein Spiegelbild in mir sichtbar wird. Es ist die Weisheit Gottes, dass er hier dieses Bild benutzt von Gold und Silber. Ja. Und wenn man Gold und Silber, selbst heute, wenn man irdisches Gold und Silber kauft, es muss durch und durch rein sein. Niemand kauft eine Goldmünze, die nur 90% rein ist. Das kauft niemand. In der Regel steht dort 99,9%. Schon wir Menschen kaufen nicht etwas, was nicht durch und durch rein ist, wenn es darum geht, wie viel weniger unser Gott. Unser Gott ist kein Gott, der halbe Sachen macht, der uns etwas Erlösung schenkt und dann reicht es ihm. Nein, Gott möchte uns vollenden. Der Herr hat gesagt in Matthäus 5 ganz am Ende, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wir sollen mit nicht weniger zufrieden sein. Ja, wir sind vielleicht mit 90% zufrieden. Und ich muss sagen, das klingt wirklich gut, ja. 90% Christus in mir, das klingt wirklich gut. Man könnte schon damit zufrieden sein, aber nein. Wir sollen sagen, Herr, mache weiter. Hör nicht auf, mich zu reinigen und zu läutern, bis man nur noch dein Ebenbild in mir sieht. Ich möchte gerne 100% Christus in mir haben. Und zwar sichtbar nach außen. Nicht nur in mir wohnend und überdeckt von so viel Schlacke. Und das ist nämlich das Problem bei Gold und Silber. Wenn das Gold und Silber unbehandelt ist, dann ist zwar Gold und Silber drin, aber auch viel Schlacke, viel Schmutz und viel Unreines. Und das, was das Feuer letztlich macht, ist diese ganze Unreinheit und Schlacke und diesen ganzen Schmutz wegzuschaffen. Und dafür braucht's Feuer. Schon beim irdischen Gold und Silber braucht's Feuer. Und das zeigt uns auch bei uns, bei den Söhnen Levis, muss Gott Feuer benutzen. Lasst uns dazu mal lesen. Wir haben ja einige Verse aufgeschrieben. Lasst uns mal zwei davon lesen. Zacharja 13, das wurde eigentlich schon gelesen vorhin, aber wir können es nochmal lesen. Zacharja 13, 8 und 9. Zu sehen, wie der Herr die Söhne Levis reinigt und läutert. Vers 8, und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Es redet hier vom irdischen Volk Gottes, ja, und Gott wird hier schon eine Reinigung machen, dass nur 1/3 übrig bleibt. Und vielleicht denken wir, okay, das war schon die Reinigung, aber dann geht's weiter. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert, und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Und das zeigt uns nochmal, diese Reinigung und Läuterung hier ist nicht allgemein, sondern ist für die Söhne Levis. Ist für die, die wirklich den Weg der Priesterschaft und der Heiligung gehen wollen. Der Herr ist wunderbar, ja. Der Herr sagt nicht, okay, ich bin froh genug, dass es überhaupt welche gibt, die den Weg gehen. Ich bin zufrieden. Nein, der Herr sagt, und euch bringe ich jetzt ins Feuer. Aber nicht, um uns zu schaden. Und das müssen wir wirklich auch sehen und unser Denken darin ändern. Der Herr wird uns viel Feuer und Hitze schicken in unserem Leben. Aber nicht, um uns zu zerstören oder zu verderben, sondern um uns zu läutern, dass wir kostbarer werden. Jede Prüfung, die der Herr uns schickt, ist, um uns ein Stück kostbarer zu machen, um etwas mehr Schlacke und Unreinheit wegzubrennen. Und das ist genau das, was wir am Anfang von Maleachi bei Jakob gesehen haben. Gott sagt, Jakob habe ich geliebt. Er sagt nicht, Israel habe ich geliebt, er hat Jakob geliebt. Ja? Obwohl Jakob noch so unbehandelt war, er hat ihn geliebt. Er hat dieses Kostbare in ihm gesehen. Da war schon Gold und Silber, aber da war auch noch sehr viel Unreinheit und Schlacke und er war ein Betrüger. Aber Gott hat ihn geliebt, weil er diesen Weg gehen wollte. Er wollte die Dinge Gottes. Aber was hat Gott gemacht? Gott hat ihm sehr viel Feuer geschickt. Meine Güte, dieser Mann Jakob hat so viel Feuer und Hitze in seinem Leben erlebt. Aber warum? Weil Gott ihn geläutert hat. Und deswegen haben wir gelesen, Jakob habe ich geliebt. Und das war die Liebe Gottes. Wir kennen alle die Verse in Hebräer 12. Was steht dort? Dort steht, wen der Herr lieb hat, dem was? Gibt er ein schönes Leben? Dessen Probleme löst er von morgens bis abends? Wen der Herr lieb hat, dem nimmt er alle Schwierigkeiten? Nein, dort steht, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er straft, oder Schlachter sagt, und er schlägt einen jeden Sohn, den er annimmt. Wir müssen sehen, was für ein Ziel Gott mit uns hat. Gott möchte uns zu reifen Söhnen machen, die durch und durch geläutert sind und die sein Reich dann mit ihm einnehmen können. Und deswegen sagt Hebräer 12, das ist ein Trostwort, mit dem wir uns ermahnen und trösten sollen. Ja, ja, wenn jemand von uns Leiden hat und Prüfung, dann sollen wir uns gegenseitig trösten. Wie? Nicht indem wir sagen, oh, es wird schon wieder. Nein, wir sollen uns trösten, indem wir sagen, gewinne den Herrn in deinen Leiden. Denn er will dich jetzt läutern. So gut, diese Sicht zu haben, ja. Lasst uns das wirklich üben. Wenn wir in Prüfungen kommen, wenn uns Leiden begegnen, lasst uns üben, den Herrn darin zu gewinnen. Nicht zu beten, Herr, hol mich hier raus, sondern zu beten, Herr, läutere mich jetzt. Benutze dieses Feuer, Herr Jesus, um mich in deiner Liebe zu reinigen und zu läutern. Und wir können wirklich dem Herrn vertrauen. Der Herr kennt das rechte Maß, genau wie der Gold- und Silberschmelzer. Der weiß genau, wie viel Hitze es braucht. Und er weiß auch, wann es genug ist. Und das Wort sagt uns auch, Gott wird uns nie über unser Maß versuchen oder in Prüfung schicken. Und in jeder Prüfung, die er schickt, schafft er auch den Ausweg. Das heißt, in jeder Prüfung schafft er die Gelegenheit, dass wir noch mehr Christus gewinnen und gereinigt und geläutert werden. Die Söhne Levis müssen wirklich ins Feuer gebracht und geläutert werden. Und das ist die Absicht Gottes. Und es hat auch Petrus gesagt, ja, in 1. Petrus 1, Vers 6. Der Petrus hat wirklich auch dieses Bild von Gold und Silber vor Augen gehabt und im Herzen gehabt. Dort heißt es in Vers 6, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ja, es muss sein, denn Gott möchte eine vollkommene heilige Priesterschaft. Und dann Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird. Petrus hat auch diese Sicht, dass unser Glaube durch Feuer geläutert wird wie das Gold. Und er sagt, das ist noch viel kostbarer, denn das Gold ist vergänglich. Aber diese Läuterung, die wir heute gewinnen, die ist ewig. Das müssen wir wirklich sehen, ja? Wenn wir durch Leiden gehen, durch Prüfung. Lasst uns lernen, das zu sehen. Es ist eine goldene Gelegenheit, im wahrsten Sinne des Wortes, eine goldene Gelegenheit, mehr Gold zu gewinnen, mehr Silber zu gewinnen, noch reiner und lauterer zu werden. Es geht wirklich nicht ohne Feuer. Und deswegen sagt er auch in Kapitel 4, 1. Petrus 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden. Schon wieder, er redet von Feuerprobe oder Feuerglut. Er hat wirklich dieses Bild vor Augen, dass es ein Feuer ist vom Herrn, um uns zu reinigen und zu läutern. Und dann sagt er in Vers 13, sondern in dem Maß, Wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Amen, freut euch. Wir dürfen lernen, uns zu freuen in den Prüfungen, zu freuen in den Leiden, zu freuen, wenn wir durch Schmerzen gehen. Warum? Weil wir wissen, in dem Maß, wie wir darin Christus gewinnen, dürfen wir uns auch später freuen, wenn er kommt. Damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Geschwister, wenn wir heute durch Feuer gehen und gereinigt und geläutert werden, wir werden jubeln, wenn der Herr kommt. Es wird kein schrecklicher Tag für uns sein, es wird ein Jubeltag sein, weil wir dieses Feuer schon heute erfahren haben. Wenn wir es aber nicht heute erfahren, dann müssen wir es später erfahren. Und deswegen gibt es den Vers 5. Ich werde mich euch nahen, Malachi 3, Vers 5. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen. Und jetzt kommt die Zusammenfassung: und mich nicht fürchten. Wenn wir heute nicht den Herrn fürchten und locker leben und uns nicht läutern lassen, dann werden wir später durch Gericht gehen müssen. Und das wird nicht angenehm sein. Das wird ohne Gnade sein. Das wird nur mit Gerechtigkeit sein. Und das ist das, wovon 1. Korinther 3 auch redet. Der eine Christ, der baut mit Gold, Silber, Edelstein. Der andere Christ, der baut mit Holz, Heu und Stroh. Beide haben mit Feuer zu tun. Es ist nicht, dass der Erste nichts mit Feuer zu tun hat. Aber beim Ersten, der mit Gold, Silber und Edelstein baut, da wird es durch Feuer nur noch reiner und nur noch lauterer. Aber der andere Gläubige, der mit Holz, Heu, Stroh baut, das heißt, er lebt in seinem Selbst, er fürchtet nicht den Herrn, der muss auch durch Feuer gehen. Aber das wird ein Feuer zum Gericht sein, zur Zerstörung. Und Paulus sagt dort, er wird auch gerettet werden. Er geht nicht verloren. Kein wiedergeborener Christ geht in Ewigkeit verloren. Aber der Zweite wird gerettet durchs Feuer hindurch. Er muss durch eine Zeit der begrenzten Strafe gehen, während des tausendjährigen Reiches. Und das müssen wir auch hier wirklich sehen, ja. Diese Söhne Levis in Vers 3, das werden die sein, die im tausendjährigen Reich, im nächsten Zeitalter, mit dem Herrn herrschen werden. Weil sie heute schon durch Feuer gegangen sind. Aber die in Vers 5, das sind nicht unbedingt nur die Ungläubigen, das sind auch die Gläubigen, die dieses Feuer heute nicht erfahren wollten. Und die müssen auch durchs Feuer gehen. Aber es wird eine Zeit der Strafe, der äußeren Finsternis sein, während des tausendjährigen Reiches. Und deshalb, alle Gläubige müssen durch Feuer. Die Frage ist nur, wann und wie. Lasst uns heute die Gelegenheit nutzen, etwas Kostbares zu gewinnen. Und vor allem auch für den Herrn, nicht nur für uns, dass wir es schaffen, sondern dass der Herr auch so eine kostbare Priesterschaft bekommt, die durch und durch geläutert ist. Amen. Und das Ergebnis wird sein, Vers 3 am Ende, dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Vers 4, dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Ist das nicht wunderbar? Der Herr redet schon wieder von den Opfern. Er benutzt schon wieder die wahre Anbetung und die Opfer, die ihm gebracht werden, als Indikator dafür, wie der Zustand der Priesterschaft ist. In Kapitel 1 haben wir gesehen, wie Gott seinen Tisch und die Opfer benutzt, um zu zeigen, wie verdorben sie waren, wie gefallen sie waren. Und in einer Versammlung wurde gesagt, es ist vor allem am Tisch des Herrn, dass man merkt, in welchem Zustand man ist und wie sehr man den Herrn heiligt und fürchtet. Und es ist wirklich so. Wir dürfen nicht denken, das ist ja nur diese eine Stunde am Sonntag. Es ist sehr wichtig und es zeigt sehr viel über unseren Zustand. Und hier auf der positiven Seite, nachdem Gott die Söhne Levis gereinigt und geläutert hat, so wunderbar, dann werden ihre Opfergaben ihm wieder gefallen. In Kapitel 1 hat er gesagt, eure Opfer gefallen mir nicht. Aber hier in Kapitel 3 sagt er, sie werden mir wieder gefallen. Wie? Wenn die Söhne Levis sich reinigen und läutern lassen. Und deshalb lasst uns die wahre Anbetung, den Tisch des Herrn, die Opfer niemals unterschätzen oder leichtfertig nehmen. Sie sind so wichtig und kostbar für Gott. Deswegen redet er hier schon wieder davon. Und er sagt, sie werden dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Das zeigt, ihr Wesen ist jetzt rein. Sie bringen Gott nicht nur was, was richtig aussieht oder richtig ist, sondern ihr Wesen ist gereinigt und geläutert. Und Gott schaut wirklich auch darauf. Ja. Man kann den Menschen vielleicht was vormachen, dem man was Schönes formuliert oder eine tolle Geschichte erzählt am Tisch des Herrn, was wir nicht machen sollen. Aber das Menschen kann man so vielleicht täuschen, aber Gott schaut das Innere an. Und hier werden sie ihm Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Amen. Daher lobt den Herrn. Lasst uns die Züchtigung des Herrn dankbar annehmen und uns wirklich ihm hingeben für diese Reinigung und Läuterung. Dass er so eine Priesterschaft bekommt, die ihn völlig zum Ausdruck bringt und widerspiegelt. Und zuletzt möchte ich noch lesen aus Psalm 66, das fasst eigentlich das Ganze zusammen. Psalm 66 ab Vers 10. Oder vielleicht lesen wir es einfach zusammen. Können wir es hier anwerfen und dann lesen wir es einfach zusammen. Psalm 66, Vers 10 bis 15. Das fasst dieses Wort von Maleachi 3, 1 bis 5 wunderbar zusammen. Lobt den Herrn.
Amen.
Amen. Denn, o Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns ins Netz gebracht. Du hast auf unsere Lenden eine schwere Last gelegt. Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen. Wir sind in Feuer und Wasser geraten. Aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. Ich will in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen, wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Ich will dir Brandopfer bringen von fetten Schafen mit dem Opferrauch von Widdern. Ich will Rinder mit Böcken opfern.